Harald, willkommen in Taiwan.
Du hast jetzt schon ein Programm für mich vorbereitet, was sehr traditionell ist. Was machen wir jetzt gleich?
Wir gehen jetzt in die Wohnung meiner Schwiegermutter. Das ist in dieser Gasse hier vor uns. Meine Schwiegermutter ist gerade nicht da, die besucht Freunde in den USA. Aber heute ist Drachenbootfest, eines der traditionellen, eher wichtigen Feste im chinesischen Kalender. Und deshalb trifft sich die Familie eben doch in der Wohnung.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 1.
Die Sonne ist erst seit ein paar Minuten hinter der Skyline von Taipeh verschwunden und schon wird es dunkel. In den Tropen beginnt die Nacht schnell. Mein Co-Autor Stefan Thome lebt seit vielen Jahren in der Hauptstadt. In seinem 2021 im Piper Verlag erschienenen Buch »Gebrauchsanweisung für Taiwan« schreibt er:
Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein handelt die taiwanische Geschichte vor allem von Leid und Unterdrückung. Inzwischen allerdings schauen viele Menschen in Ostasien bewundernd auf eine Nation, in der die Zivilgesellschaft gedeiht wie nirgendwo sonst in der Region. Seit 1996 demokratisch regiert, seit 2016 angeführt von einer unverheirateten Frau, seit 2019 das erste asiatische Land, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe erlaubt. Leider ist diese Erfolgsgeschichte dem großen Nachbarn China ein Dorn im Auge. Und nach den jüngsten Ereignissen in Hongkong stellt sich die bange Frage, ob die Zerstörung der taiwanischen Demokratie als nächstes auf Pekings To-Do-Liste steht. Am entsprechenden Willen des Regimes ist kaum zu zweifeln. Ob es seinen Willen bekommt, wird von vielen Faktoren abhängen, nicht zuletzt vom Agieren der vielbeschworenen westlichen Staatengemeinschaft, falls es die gegenwärtig noch gibt. Welches Schicksal Taiwan im 21. Jahrhundert ereilen wird, ist zwar von größter weltpolitischer Relevanz, aber einstweilen völlig ungewiss.
Heute ist sowieso ein etwas ungewöhnlicher Tag, weil es eben Feiertag ist. Die Stadt ist ungewöhnlich ruhig. Es ist auch ein ziemlich schwülheißer Tag. Das Drachenbootfest gilt traditionell so als der Übergang vom Frühsommer in den richtig heißen Sommer. Und in dem Fall stimmte das ja voll. Als du vor 3 Tagen angekommen bist, war es der erste Tag, wo wir 35 Grad hatten. Und die haben wir heute auch. Und die werden wir jetzt auch bis Ende September oder Oktober wahrscheinlich so gut wie jeden Tag haben, wenn ich.
Also es gibt keine Hoffnung für mich, mal so auf so einen schönen 25 Grad, 27 Grad Tag.
Keine Chance. Es wird, du wirst jeden Tag schwitzen. Das wird immer so bleiben. Das hier ist das Haus, wo meine Schwiegermutter wohnt. Ich gucke gerade in den Fenstern, aber die sehen uns noch nicht. Sieht ein bisschen runtergekommen aus, aber wie die Wohnungspreise in Taipeh so sind, sind auf jedem Stockwerk 2 Wohnungen. Keine davon kostet unter 1 Million Euro. Auf dem Markt eher deutlich darüber. Ja, wir klingeln jetzt mal und schauen, wie wir empfangen
werden. Wie wir empfangen werden, ja.
Okay, die sind schon alle gespannt.
Ni hao.
Hallo, ni hao. Das ist meine Frau, Ruo Chao.
Und hier kommt Hey, very nice to meet you. Hello. Stefans Frau Ruo Chao und ihr Bruder begrüßen uns am Eingang. Nachdem wir uns der Schuhe entledigt haben, werden wir ins Wohnzimmer geleitet, wo schon die beiden Neffen neugierig auf den Besucher aus Deutschland warten.
Ja! Normalerweise läuft der Fernseher, weil die immer Baseball gucken jetzt. Aber ach so, kein Empfang, sagen die gerade. Das ist, was ich dir erzählt habe. Also heute Mittag wurden hier schon Opfer gebracht. Drachenbootfest, das ist auch ein Tag, wo man den Ahnen opfert und die Reisbälle.
Der Eingang geht ins Wohnzimmer. Und wir stehen vor dem Familienaltar.
Genau, das ist der Familienaltar, das Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, alles in einem. Und das ist der Familienaltar, wo an solchen Festtagen wie zum Beispiel heute Ja, du siehst Obst und du siehst diese Reisbälle. Die Reisbälle sind das traditionelle Essen für das
Das habt ihr hier zusammen, also deine Frau und du, ihr habt das heute Morgen auf dem Markt gekauft, in dessen Nähe ich wohne?
Ganz genau. Heute Morgen frisch gekauft und jetzt liegen sie noch als Opfergaben da, aber wir werden die gleich selbst verspeisen.
Am Vortag hatten wir die Bloggerin und Podcast-Produzentin Emily Wu im Tonstudio ihrer Firma interviewt. Das Studio in der Straße des ewigen Frühlings ist nur wenige Gehminuten von Stefans Wohnung im Zentrum Taipehs entfernt. Future Ward heißt der Office Space für Startups und Medienunternehmen, der das gesamte Untergeschoss eines großen Bürokomplexes einnimmt. Emily Wu tritt uns genauso entgegen wie den Gästen ihrer oft als YouTube-Videos ausgestrahlten Podcasts. Stylisch, freundlich und verbindlich. Ihr amerikanisch angehauchtes Englisch verrät keinen taiwanischen Akzent. Während ihrer Arbeit in den USA und später in China hörte sie auf den Begriff Guaido, wenn die Sprache auf ihre Heimatinsel kam. Wörtlich bedeutet das Geisterinsel. Gemeint ist ein rückständiger, der Vergangenheit zugewandter Ort, den man lieber verlassen will. Als sich Emily Wu 2018 entschloss, nach Taiwan zurückzukehren, wurde sie oft gefragt, warum sie diese Entscheidung getroffen hat.
By that point, I'd spent 5 years around in Beijing, Shanghai and Hong Kong, you know, all under Xi Jinping.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 5 Jahre in Peking, Shanghai und Hongkong verbracht, die alle unter dem wachsenden Einfluss von Xi Jinping standen. Und die Leute fragten mich, warum kommst du nach Guidao zurück? Weil das ein wunderschöner Ort ist, antwortete ich. Alles, was ich hier sehe, sind Menschen, die versuchen, das zu tun, woran sie glauben. Und sie sind gut darin. Es gibt viel Energie, gute Projekte, neue Restaurants überall. Das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Dabei aber nicht unterschlagen will, dass nicht alles perfekt ist. Wir müssen auch die Dinge untersuchen, die wir schlecht machen. Das ist unser Programm. In Mandarin und in Englisch. Wir wollen die Lebendigkeit der Gesellschaft hier zeigen. Und so haben wir uns in den letzten 4 Jahren mit dringenden sozialen Fragen befasst, die es hier wie überall auf der Welt gibt.
What I call urgent social issues that Taiwan has in common with the world, in Mandarin and in English.
Emily Wu's Firma heißt Ghost Island, die Geisterinsel, das englische Wort für Guaido. Die junge Produzentin hat den Namen bewusst gewählt, um einerseits in ironischer Absicht den negativen Ruf Taiwans zu spiegeln und gleichzeitig die spirituelle Seite der Insel zu betonen. Die Welt der indigenen Völker, die seit Jahrtausenden hier leben, und die vielen Götter und Geister der in Taiwan äußerst lebendigen Traditionen von Buddhismus und Taoismus. Wie sehr die zum Alltagsleben gehören, wird auch beim Besuch in der Wohnung von Stefans Schwiegermutter deutlich. In dem Glaskasten, ist es ein bestimmter Buddha oder ist es ganz allgemein?
Gute Frage, muss ich gleich mal genau fragen. Das ist eine Gottheit des buddhistischen Kanons, Guan Shiyin, die Göttin, die Geräusche der Welt hört. Eine der populären Göttinnen im Volksbuddhismus. Genau, Guan Yin, ja.
Als die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im Sommer 2022 Taiwan besuchte und China daraufhin massive Militärmanöver rund um die Insel startete, äußerte der Musiker und Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, in einem Interview auf CNN, dass man sich darüber nicht aufregen solle, weil Taiwan doch ein integraler Bestandteil der Volksrepublik China sei. Zusammen mit dem taiwanischen Musiker und Aktivisten Freddie Lim produzierte Emily Wu eine Antwort auf ihrem Kanal Metalhead Politics. Bei dieser Podcast-Serie geht es vor allem um den wachsenden Einfluss Chinas auf westliche Medien.
So for a long time, you know, back to what I said, I think feeling like Taiwan had been ghosted by the world was that.
Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass Taiwan von der Welt nicht beachtet wird, obwohl viele Menschen hier wirklich unglaubliche Dinge tun. Und die aggressive Politik Chinas hat uns noch mehr an den Rand gedrängt. Wenn man sieht, dass die Position des eigenen Landes auf der internationalen Bühne immer mehr geschwächt wird, fühlt man sich wirklich machtlos. Das macht einen wirklich wütend. Aber was kann man dagegen tun? Wir haben erkannt, dass wir uns durch Podcasting selbst eine Stimme geben können, dass wir den Menschen hier ein Sprachrohr geben. Freddy, der Co-Moderator der Sendung, Freddy Lim, war Parlamentsmitglied, Abgeordneter, Leiter von Amnesty International in Taiwan, Metal-Musiker. Er ist auch ein toller Sänger. Der gemeinsame Podcast erlaubt uns, Dinge zur Sprache zu bringen, die uns wichtig erscheinen. Ob es nun um den Kampf gegen Chinas Einfluss in Hollywood geht oder darum, wie wir den Rassismus bekämpfen oder was wir ganz allgemein selbst besser machen können. Oder unsere Entgegnung auf die falschen Vorstellungen über unser Land, die Roger Waters nach Nancy Pelosis Taiwan-Besuch letztes Jahr im Netz geäußert hat. Ein Podcast kann schnell auf so etwas reagieren.
And that was also an introspective on how we could be doing better. Or when Nancy Pelosi came last year, our episode talking back to Roger Waters on some of his misconceptions about Taiwan.
Nach dem Essen stehe ich mit Stefan auf dem Dach des Hauses, in dem die Familie seiner Frau wohnt. Als nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg die 50-jährige Kolonialherrschaft Japans über Taiwan endete und die Truppen der Kuomintang, abgekürzt KMT, unter General Chiang Kai-shek die Insel übernahmen, wurden viele Straßennamen in der Hauptstadt geändert. Taiwan sollte chinesisch werden.
Die KMT ist die chinesische Nationalpartei. Chiang Kai-shek war der starke Mann dieser Partei. Die hat ursprünglich das chinesische Kaiserreich 1911 gestürzt und dann die Republik China gegründet, in deren Tradition sich Taiwan bis heute sieht. Der offizielle Name ist ja weiterhin Republik China. Und diese Partei, die KMT, die hat bis in die 90er Jahre hinein, nein, genau bis 2000 hat sie hier allein regiert, unter diktatorischen Verhältnissen erst und unter Kriegsrechtsbedingungen, dann nach der Aufhebung des Kriegsrechts 1987 in einer, naja, gemäßigt autoritären Gesellschaftsform. Und 1996, darf man nicht vergessen, gab es erst die ersten freien Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Und da wurde die KMT wiedergewählt, aber 2000 gab es zum ersten Mal einen Regierungswechsel, ein Machtwechsel und die bisherige Bürgerrechtsbewegung oder manchmal auch die taiwanische Unabhängigkeitsbewegung genannt, die hat 2000 zum ersten Mal den Präsidenten gestellt.
Taiwan ist eine junge Demokratie, deren Fortbestand ständig vom großen Nachbarn China bedroht wird. Wie schätzt Emily Wu die Stimmung in der Bevölkerung ein?
I think probably with every society you're going to have people who are very pessimistic. That's just
Ich denke, dass es in jeder Gesellschaft Menschen gibt, die sehr pessimistisch sind. Aber es wird auch immer Menschen geben, die unglaublich optimistisch sind. Und in den letzten Jahren hat es viele Dinge gegeben, die uns stolz machen. Ich denke da zum Beispiel an die olympischen Athleten, die mit Medaillen von den Spielen in Tokio zurückgekommen sind. Jedes Mal, wenn jemand von uns, mit uns meine ich die Taiwaner, auf der internationalen Bühne glänzen darf, gibt uns das so viel Selbstvertrauen und so viel Freude. Dort zu stehen und Taiwan zu repräsentieren, ist nicht selbstverständlich. Das ist immer noch eine Sache, die an vielen Orten nicht erlaubt ist. Ich denke an die WHO oder die UNO. Erst letzten Monat wurde unseren Reportern der Zutritt zu einer UN-Sitzung verwehrt, obwohl sie einen Presseausweis hatten.
Thank you. Der erste Eindruck von Taipeh ist oft etwas deprimierend, meint Stefan Thome, als wir uns die Nachbarhäuser rund um die Dachterrasse betrachten. Die Fassaden wirken renovierungsbedürftig und auf den Flachdächern der Betonbauten sieht man Wassertanks und Holzverschläge.
Ja, also die sind erstens alt oder nach unseren deutschen Maßstäben würde man sie gar nicht als alt bezeichnen. Die sind 50 Jahre alt ungefähr. Das gilt hier als sehr alt, weil das Klima, die feuchte Hitze, das subtropische Klima natürlich Baustoffe angreift, so eine grüne Patina auf viele Hauswände legt. Und was auch sehr typisch ist für Taiwan, auf allen Häusern steht oben noch ein kleines Häuschen drauf. Das wurde meistens früher illegal gemacht. In den Nullerjahren irgendwann hat man das legalisiert, hat aber gleichzeitig untersagt, dass sowas weiterhin gemacht wird. Also die wurden illegal gebaut und irgendwann hat man dann gesagt, gut, man kann sie ja nicht alle abreißen. Also bleiben sie jetzt bestehen, aber dieses Haus, auf dem wir stehen, ist eine Ausnahme. Aber meine Frau und ich zum Beispiel wohnen eben auch in so einem kleinen Häuschen auf dem Dach eines höheren Wohngebäudes. Ich mag das eigentlich. Ich habe in Taipeh fast immer so gelebt, oben auf dem Dach. Und das hat den Vorteil, dass man jemanden über sich hat, der einem auf dem Kopf rumläuft.
Es ist nervenaufreibend, sagt Emily Wu, wenn der große Nachbar auf der anderen Seite der Taiwanstraße immer gleich die Fassung verliert, wenn ihm eine Äußerung in den Medien über Taiwan nicht gefällt. Selbst wenn dieser Nachbar 180 Kilometer entfernt ist.
Ich habe mit vielen führenden Vertretern der Zivilgesellschaft gesprochen, die international tätig sind. Sie sagen alle, dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegen, um ja nicht die chinesische Botschaft auf sich aufmerksam zu machen. Aber mit dieser Realität müssen wir als Taiwaner umgehen. Deshalb sind unsere Sportler, unsere Popstars oder unsere Schauspieler, wer auch immer, so wichtig. Oder unsere Präsidenten auf Auslandsbesuchen. Das gibt uns viel Selbstvertrauen. Und in den letzten Jahren hat sich unsere Stellung in der Welt, unsere Präsenz in der Welt deutlich erhöht. Immer mehr Länder überlegen, wie man mit Taiwan zusammenarbeiten kann. Wie man mit Taiwan auf eine Art und Weise reden kann, die zwischen Staaten eigentlich normal sein sollte.
Figuring out how to work with Taiwan, talk to Taiwan.
Das Haus, auf dessen Dach wir stehen, wird bald abgerissen. Stefans Schwager ist der Architekt, der mit dem geplanten Neubau beauftragt ist. Da seine Mutter schon lange hier lebt, hat sie ein Vorkaufsrecht für eine der neuen Wohnungen. Stefan und seine Frau überlegen, ob sie vielleicht mit ihr zusammen eine größere Wohnung erwerben sollen.
Du hörst so ein Zögern raus bei mir. Das ist halt so eine große Entscheidung. Wir müssen schon noch ein paar finanzielle Ressourcen mobilisieren, um die Wohnung dann einzurichten und so weiter. Und wenn man in Taiwan wohnt, ist immer so ein bisschen die Frage, lohnt sich das? Du weißt um die Instabilität der politischen Situation, die steigenden Spannungen mit China. Und im Alltag ist das etwas, woran man nicht ständig denkt, woran man auch nicht immer denken sollte. Man will ja auch noch sein Leben leben und genießen. Aber so eine Richtungsentscheidung, wo lassen wir uns nieder, wo kaufen wir eine Immobilie, da kommt dann die Frage doch so im Hinterkopf auf. Lohnt sich das, das hier zu machen? Ist das vielleicht zu unsicher? Wäre es besser für den Notfall zu planen und eine Immobilie in Deutschland zu erwerben mittelfristig? Wenn mich Leute fragen jetzt in Deutschland ganz oft, ist es gefährlich in Taiwan zu wohnen? Glaubst du, du kannst da noch wohnen bleiben? Ehrlicherweise, ich weiß das nicht. Ich hoffe das, aber es gibt alle möglichen Szenarien, die passieren könnten. Und natürlich sind darunter auch solche, wo wir dann nicht mehr hier leben wollten. Also unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei, wo wir nicht wohnen. Ich halte die Kriegsgefahr im Moment nicht für akut, aber ich glaube, dass sie langsam steigt. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man zum Beispiel so eine Entscheidung trifft, eine Immobilie zu erwerben oder nicht.
Wandel durch Handel war lange Zeit die Devise der westlichen Länder in der Beziehung zur Volksrepublik China. Auch als Staatspräsident Xi Jinping 2013 das große Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße ins Leben rief, das Europa, Teile Afrikas und die meisten asiatischen Länder stärker mit China verbinden soll, waren viele westliche Politiker und Wirtschaftsführer begeistert. Immer mehr Länder sehen mittlerweile in der Belt and Road Initiative, wie die Neue Seidenstraße auch genannt wird, vor allem ein Instrument, mit dem China versucht, seinen Machtanspruch in der Welt auszubauen.
We talked about it in one of our podcast on China influence. It's a Mandarin show called Five Star Nation.
Wir haben in einem unserer Podcasts zum Einfluss Chinas darüber gesprochen. Es ist eine chinesischsprachige Sendung, die Five Star Nation heißt. Der Aufstieg Chinas war für uns in Taiwan nicht überraschend. Ich erinnere mich noch an die Aufregung über die Vorhersage, dass China irgendwann in den 2020ern zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen würde. Und dann war da die Eröffnung der Olympischen Spiele und die Ankunft von Xi Jinping. Die internationale Gemeinschaft gab China eine Art Vertrauensvorschuss. Das Land wird sich ändern, dachten viele. Sie werden ihre Macht nicht missbrauchen, sie werden keine Gräueltaten begehen. Und dann haben sie es doch getan. Es hat also eine Weile gedauert, bis die Welt erkannte, welche Absichten China schon immer hatte. Und dass es kein Partner ist, dem man vertrauen kann. Ich glaube, dass die Welt das jetzt langsam begreift. In diesem Punkt war Taiwan immer schon klarer. Wir haben das immer gesagt, aber niemand hat zugehört, weil Taiwan nicht die Story war, weil China eine viel aufregendere Story war, über die man berichten konnte. Ich denke, jetzt geht es nicht nur um Taiwan. Es geht darum, was China der ganzen Welt antut. Und alle wehren sich dagegen. Jeder überdenkt, was es bedeutet, mit China geschäftlich oder diplomatisch zusammenzuarbeiten. Was bedeutet es, mit China Geschäfte zu machen? Ich denke also, dass dies eine wirklich kritische Zeit für die ganze Welt ist.
Stefan arbeitet gerade an einem Sachbuch, das die historischen Hintergründe des lange schwelenden Konflikts zwischen Taiwan und China genauer untersucht. Sich diese Fakten noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, die er als Historiker und Sinologe gut kennt, die aber im täglichen Leben nicht immer präsent sind, hat seinen Blick auf den Alltag in Taipeh verändert. Wie reagiert sein Umfeld, Familie, Freunde und Bekannte, wenn er sie auf das Thema anspricht?
Die Reaktionen sind ganz, ganz unterschiedlich. Also ich bin immer wieder erstaunt. Jetzt, weil ich eben selbst auch ein Buch darüber schreiben will, ein Sachbuch, frage ich viele Leute. Das habe ich früher auch nicht so gemacht. Aber jetzt frage ich viele Leute, redet ihr darüber, denkt ihr viel darüber nach? Bin erstaunt, wie oft ich die Antwort höre, nee, darüber mache ich mir keine Gedanken, das wird schon nicht passieren. Oder man kann ja sowieso nichts machen, das muss man nehmen, wie es kommt. Auch Leute, die mir sagen, dass sie mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner noch nie darüber gesprochen haben, dass das einfach kein Thema ist. Das finde ich schon sehr, sehr schwer vorstellbar. Ich höre auch von jüngeren Leuten, die sagen, ah, ich glaube, meine Zukunft ist eher in den USA oder in Europa oder irgendwo anders. Das ist nicht zwingend mit der Kriegsgefahr verbunden, aber vielleicht unterschwellig und unbewusst schon auch. Also der Ukraine-Krieg, als er ausgebrochen ist, war für viele Leute hier ein Schock und ein Weckruf. Und dann haben plötzlich viele Leute darüber nachgedacht. Dann kam dieser Spruch auf, heute die Ukraine, morgen Taiwan. Inzwischen ist es schon wieder ein bisschen abgeebbt. Aber ich glaube, so eine subkutane Beunruhigung, die ist da bei den Leuten.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan. Von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 1.